Also, wir machen Folgendes. Ihr seht gerade, da oben ist der Button jetzt rot. Und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt einfach.
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute.
Wenn Design die Seite wechselt.
Willkommen, Vanessa. Also erstmal kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Über Clubhouse, glaube ich. Ne? Ich glaube, direkt im ersten, zweiten oder dritten Clubhouse-Talk mit Oktober, an dem wir ja, also ich zumindest fast, ich glaube, das erste Mal nicht, aber sonst immer sehr regelmäßig teilnehme. Ich glaube, darüber habe ich dich kennengelernt. Und ich kenne Imagely auch schon etwas länger. Ich kenne Nine Elements noch viel, viel länger. Und fand natürlich genau diese spannende Konstellation. Also wir interviewen ja immer gerne digitale Originale. Fand es eben deswegen so besonders spannend, dass wir dich heute hier als Gesprächspartner haben.
Bevor wir es vergessen. Also genau. Du darfst erst auch gerne noch Hallo sagen.
Ja, nur ein kurzes Hallo. Ja, ich freue mich natürlich echt sehr über die Einladung, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Und was vielleicht vergessen, wir haben uns tatsächlich schon mal persönlich gesehen.
Das ist jetzt nicht wahr, ne? Wann war das denn? Wo war das?
Das war bei Imagely oben auf der Dachterrasse. Das war, glaube ich, bei einem der ersten Meetups, die wir veranstaltet haben.
Vanessa, das ist lustig, vom Frank Reitmeier, ne?
Nee.
Ja, doch, okay. Doch, Frank Reitmeier. Doch, mit Frank, na klar, natürlich. Frank Reitmeier hat das, also klar, es wird wahrscheinlich etwas größer gewesen sein, aber Frank Reitmeier, also das war derjenige, der uns eingeladen hat. Okay. Da war auch Oktober dabei und so weiter. Genau, stimmt. Und da habe ich mit mehreren. Da waren wir alle dabei, ja, das ist lustig.
Ich habe sogar noch 7 Karte von dir bekommen.
Das ist nicht zu fassen. Stimmt, das stimmt. Dann haben wir uns doch schon mal persönlich kennengelernt. Ja, siehst du, die Welt ist manchmal kleiner, als man denkt.
Essen machen wir es dann aber nochmal so offiziell, weil das ist nämlich was wir ganz super können, irgendwie unsere Gäste nicht richtig vorstellen oder nicht zu Wort kommen lassen. Also erstmal, ja, hallo Vanessa, du bist Artdirektorin bei Imagely, hat Olli schon gesagt. Was ist denn sonst noch wichtig von dir zu wissen? Vielleicht kannst du mal so ein klein bisschen über dich erzählen.
Ein klein bisschen von mir erzählen? Also ich bin tatsächlich schon sehr, sehr lange als Grafiker tätig irgendwie. Ich habe wirklich so alles von der Pike auf gelernt. Ich habe als Mediengestalterin angefangen, ganz klassisch, digital und print, wobei da irgendwie noch nicht so wirklich viel digital war. Dann war eigentlich schon immer mein Wunsch, Grafikdesign auch zu studieren. Ich habe es aber lange nicht auf die Kette gekriegt, irgendwie eine Mappe für die Uni zu machen tatsächlich. Hatte dann irgendwie auch mal so Umwege über die Erziehungswissenschaften und so weiter. Habe dann doch gemerkt, Mensch, das ist irgendwie so gar nichts für mich. Oder beziehungsweise, was mache ich hier eigentlich? Habe mich dann doch nochmal irgendwie hingesetzt. Habe dann tatsächlich erstmal eine Ausbildung gemacht nochmal. War dann auch festangestellt und habe mich dann, weil ich nicht übernommen werden konnte, dann doch an der Uni beworben. Und weil ich nicht wusste, ob das wirklich klappt, habe ich mich in der Zeit dann auch schon selbstständig gemacht. Als Mediengestalterin tatsächlich. Und dann hat das mit der Uni alles geklappt. Und dann habe ich aber trotzdem weiterhin selbstständig gearbeitet. Und das Ganze sogar irgendwie dann 8 Jahre lang. Ja, und dann hat sich das alles so ein bisschen geändert.
Sehr, sehr, sehr spannend. Also ich habe in deiner Vita gesehen, du hast ja an der Fachhochschule Dortmund den Bachelor gemacht, hast aber dann den Master an der HSD gemacht. Das finde ich total spannend. Also ich frage das deswegen nur, weil mein Kollege Sven, also unser AD Sven, hat auch an der HSD studiert. Aber mich interessiert, warum hast du gewechselt?
Weil ich tatsächlich, also erstmal war für mich sowieso irgendwie die Frage, macht ein Master tatsächlich so Sinn in unserer Branche? Hab da auch lange hin und her überlegt, aber dann habe ich irgendwie gedacht, so, wer weiß, wofür man es nochmal brauchen kann. Vielleicht, wenn man irgendwie nochmal an der Uni arbeiten später oder so. Und was man hat, hat man. Und dann dachte ich, fand ich es eigentlich ganz gut, einfach nochmal so einen wirklichen Ortswechsel zu haben. Nochmal andere Professoren, andere Leute um einen herum und vielleicht nochmal echt nochmal so ganz anderen Input. Und das, was die HSD so ein bisschen macht, im Gegensatz zu Dortmund, ist, dass die so ein bisschen mehr sich auf die Fahne schreiben, so Designforschung zu betreiben, das Ganze alles ein bisschen wissenschaftlicher zu machen und nicht nur praktisch. Und das fand ich da ganz gut.
Und in Hinsicht der digitalen Aspekte auch irgendwie einen Unterschied? Oder so? Also wir haben da so ein paar, natürlich so ein paar Klischees, die wir mit uns rumtragen. Das ist eine Frage. Wie ist das in Düsseldorf mit dem Thema digital?
Wenig, auch tatsächlich. Also da, also insgesamt wirklich, wirklich wenig. Also da gab es dann, wenn so irgendwie so Trendforschung zu dem Thema. Das fand ich tatsächlich dann so ein bisschen in Dortmund besser. Da gibt es so ein, zwei Professoren, die aber so ein bisschen auch alleine sind mit ihrer Position, die sich tatsächlich ein bisschen Mühe geben, da so ein paar digitale Projekte auch reinzukriegen und auch mit anderen Fachbereichen zusammenarbeiten, also das Ganze so ein bisschen interdisziplinärer angehen. Ja, man kann nur hoffen, dass das irgendwie in Zukunft alles ein bisschen mehr und besser wird.
Also das ist ja schön. Also das heißt, das ist auch selbst, also das ist ja so, wir gucken ja auch immer von außen drauf. Wir kriegen ja auch immer das ein oder andere an Bewerbung. Ja, und klar, die, das, was so studiert wird, dann die Ergebnisse sind ja meistens dann sehr viel Editorial Design und sowas alles. Ne? Und klar, also wir sind jetzt auch ja eine Digitalagentur, wir machen also sehr viel digitale Projekte. Ja, und dann vermisst du natürlich so UX, UI, also das alles das, was digital natürlich auch ausmacht oder auch mal ein bisschen in Code denken. Es hört sich, also ich will nicht, dass ich jetzt mich als Coder bezeichne, aber du weißt selbst, Ideen brauchen manchmal auch Machbarkeitsstudien oder sowas, aber man muss zumindest wissen, wie man es vielleicht eventuell lösen kann. Und das fehlt uns tatsächlich in den Studien, sagen wir mal hier in den Fachhochschulen, in den Unis und in der Umgebung echt sehr. Und ich finde, da brauchst du ein bisschen Reformation. Ich weiß nicht, also Reformen wären schon ganz gut, weil ich glaube, dass wir immer mehr und immer weiter in dieses digitale Thema reinkommen. Aber da kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen. Vielleicht hast du ja andere Erfahrungen gemacht. Aber ich sag mal, bei unseren Kunden, das Media-Budget beispielsweise, das hat sich ja völlig verrückt. Ne? Also das ist tatsächlich, also 70-30 würde ich mal sagen. Ne? 70% Digital-Budget und 30% Klassik und so. Und meiner Ansicht nach braucht es schon so ein bisschen eine Reform auch in den also sowohl bei den Mediengestaltern als auch bei den Fachhochschulen und Unis. Oder wie siehst du das?
Ja, also total. Also das war ja bei mir auch so. Also ich habe ja meine Abschlussarbeiten, also sowohl Master als auch Bachelor, waren beides halt Bücher irgendwie, weil es auch gar nicht so viele andere Möglichkeiten für mich dann tatsächlich gab. Und weil ich halt auch vorher ziemlich viel Print-Sachen gemacht habe, also auch Webdesigns und so, aber ne, das gibt man ja dann auch ab. Und dann habe ich aber auch für mich ziemlich schnell gemerkt, so dann während des Studiums und nach dem Bachelor, so ja, was machst du jetzt? Du musst irgendwie was anders machen. So, du kannst nicht immer auf so einer Schiene bleiben, alles wird irgendwie um dich herum digitaler, die ganzen Firmen. Die Anforderungen auch an mich von Kunden haben sich geändert, so ich muss irgendwie sowas tun. Und das war dann halt auch für mich der Zeitpunkt, dann irgendwie zu sagen, so, keine Ahnung, ich gucke mich mal um, ich wechsle mal das Büro. Also ich war vorher so in einer Bürogemeinschaft auch von Freiberufern. Und habe dann irgendwie witzigerweise auch über die Stadt Bochum, den Kreativ-Newsletter, irgendwie so einen Aufruf gemacht. Hier, Vanessa Machholz, Grafikdesignerin, sucht irgendwie neues Arbeitsumfeld, Schreibtisch zu mieten, was auch immer. Und dabei ist dann tatsächlich ERA irgendwie auf mich aufmerksam geworden oder Nine Elements oder Imagely zusammen. Und dann haben die mich halt angeschrieben. Wir haben uns getroffen und dann dachte ich so, boah, das passt perfekt, ne? Also alles digital, irgendwie so eine ganz andere Welt so ein bisschen. Und die brauchten aber eigentlich wiederum genauso jemanden wie mich, der so ein bisschen mehr in diesem ganzen Visual Design und auch Printsachen drin steckt. Ja, und das hat mich so auf jeden Fall überzeugt. Und bei dem, was wir jetzt ja auch versuchen zu etablieren oder zu machen, also auch mit diesen Meetups, die wir veranstalten, diese DXT und Design- und Technologie-Meetups, es ist ja eigentlich auch, dass wir versuchen wollen, diese ganze, also im Zusammenhang von Technologie und Design halt klarer zu machen, den Leuten klar zu machen, wie krass das zusammenhängt, wie wichtig das ist, dass Designer sowas machen und auch lernen und sich dafür öffnen. Und wir wollen dann halt auch Leute zu uns holen, die ihr Wissen teilen und vielleicht im besten Fall, dass man hinterher so eine kleine Art von Community hat, in der man halt voneinander lernen kann, was digitale Sachen im Design angeht, ne?
Also das total geil, total geil.
Ich denke, die Sachen bauen ja aufeinander auf. Wo sind denn für dich so grundlegende Unterschiede eigentlich? Vielleicht in der Denke, vielleicht im Handwerk, keine Ahnung, also so zwischen klassischem Design und ja, eher Dialog, eher digital orientiertem Design.
Ich finde, bei so klassischem Design, ich finde, da ist es oft so, dass man so ein bisschen so in seinem Kämmerchen für sich so arbeitet, ne? Man kriegt irgendwie einen Auftrag, man versucht das irgendwie auszutüfteln und präsentiert das so hinterher am Ende dem Kunden. Und ich finde, wenn man so Projekte digital macht, dann ist es oft so, dass da mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, weil man mehrere Leute braucht, die verschiedene Dinge können. Und dann ist irgendwie der Austausch viel, viel besser, viel, viel schneller da. Man zeigt seine Sachen eher, man redet eher darüber und man kommt so auch viel schneller auf bessere Ideen zusammen im Team. Also ich finde diese grundsätzliche Einstellung oder Denkweise, die ist da halt anders. Das ist ja auch so bei ganz vielen Entwickler oder Entwicklerplattformen ja halt auch so, oder gerade bei Leuten, die so Creative Coding machen. Da wird ganz viel Code ausgetauscht, die lernen voneinander, die zeigen sich Sachen. Das geht alles viel, viel schneller nach vorne als so im klassischen Design, also das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, es ist viel interdisziplinärer, ne, das Ganze. Ich glaube auch, das liegt auch so ein bisschen daran, also das ist das, was mich immer schon an Digitaldesign, also damals ja, fing das ja mit Webdesign an, also mit Webseiten und so weiter, was mich unfassbar gereizt hat, war die Vielfalt dieses Mediums. Also du hast Ton, du hast animierte Bilder, du hast natürlich auch klassische Bilder, du hast Text, du hast Videos, also es gibt ja, und es gibt vor allem eine nicht-lineare Aufbau, es kann ein nicht-linearer Aufbau sein, also ein Buch kannst du ja nur vor- oder zurückblättern, ne, und du hast da so viel unendliche Einstiegsmöglichkeiten in dieses ganze Thema, das ist das, was mich damals unfassbar gereizt hat und ja auch heute noch verrückt macht, also das, da gehe ich voll drin auf, genau.
Ja, schön ist ja auch, wenn man so Sachen verbinden kann, ne, wenn man so analoge Projekte hat oder vielleicht Bücher, in denen tolle Haptik ist, tolles Papier, und wo man irgendwelche QR-Codes oder Sachen drin hat, die man dann wiederum scannen kann, dann eigentlich analoge Sachen im Buch dann digital werden durch Augmented Reality oder was auch immer.
Finde ich auch total spannend. Also auch diese Interaktion miteinander. Das wird leider immer noch viel zu wenig gemacht, finde ich. Liegt vielleicht auch einfach daran, das ist ja immer so, man braucht ja immer den Weg des gemeinsamen, des kleinsten gemeinsamen Nenners. Und ja, da kocht Apple wieder ihr eigenes Süppchen, Google kocht das eigene Süppchen, weißt du, und es ist immer dann schwierig, das ist ja immer die Krux da dran, ne, dass also letzten Endes irgendwelche Platzhirschen darüber entscheiden, was denn jetzt gerade massentauglich ist, was nicht, an diesem ganzen Digitalthema. Aber trotzdem, ich finde das auch total spannend. Vor allem, es ist ja auch so im Design, das wird ja wahrscheinlich auch aufgefallen sein, es gibt immer so Phasen, wo sich tatsächlich Design auch unglaublich gegenseitig befruchtet. Ne? Also typisches Digitaldesign auf einmal sehr analog gemacht wird und andersrum. Ne? Das klassische analoge Design tatsächlich auf einmal in der digitalen Welt wieder einen Platz findet. Also das finde ich auch total spannend.
Also so wie zu reproduzieren, ne? So alte Sachen. Ja. Also zum Beispiel früher hat man irgendwie, ich weiß nicht, einen Text oder irgendwas über einen Kopierer oder Scanner gezogen, um da irgendwelche verrückten Effekte mitzumachen. Heute macht man das halt alles mit dem Computer, aber man möchte, dass es handgemacht aussieht, ne?
Dass es analog aussieht, genau. Glitches nachträglich reinfügen, Pixel, Rauschen, was man alles so macht, damit es bloß nicht so digital aussieht. Ja, da hast du vollkommen recht.
Das ist eine schöne Überleitung zu dem Thema Pixel Art irgendwie. Wie ist denn das von der Reihenfolge eigentlich? Bist du da erst dazu gekommen oder ist das etwas, was sich jetzt aus der Arbeit bei Imagely irgendwie entwickelt hat?
Das Thema Pixel Art? Was soll ich sagen? Also ich meine, ich komme ja auch so ein bisschen aus der ganzen Generation Nintendo Game Boy und so weiter, wo halt tatsächlich Sachen auch noch immer pixelig waren. damit haben wir ja so angefangen und Pixel Art gibt es ja irgendwie schon unglaublich lange. Und das, was ich da zuletzt gemacht hatte an Pixel Art, das ist tatsächlich irgendwie auch durch Zufall entstanden. Also weil aufgrund dessen, was wir bei Imagely ja so machen, gucke ich mir halt auch ganz viel an, was so in der Designwelt passiert. Wir versuchen auch so ein bisschen so die ganzen Trends irgendwie zu erforschen und zu klären, mitzumachen auch. Und dabei ist halt irgendwie so halt rausgekommen, dass Pixel Art gerade so auch gerade in dieser ganzen Krypto- und NFT-Szene ja auch irgendwie ziemlich gehypt wird. Und wir entwickeln ja gerade ein Tool auch, ein Grafiktool. Und das testen wir natürlich halt auch immer zwischendurch. Und da haben wir dann halt auch so verschiedene Bildeffekte mit drin, mit denen ich halt irgendwie rumgespielt habe. Und dadurch sind dann halt so die ersten Pixelbilder entstanden. Und dann dachte ich, das passt eigentlich ziemlich gut in all das, was gerade passiert. Und ja, jetzt sind wir gerade dabei, dieses ganze Pixel-Thema ein bisschen weiter auszuarbeiten.
Cool. Okay, aber der Reichtum hat sich noch nicht eingestellt in der Zwischenzeit.
Nee, tatsächlich noch nicht. Es ging mir tatsächlich auch wirklich erstmal um diese Erfahrung, erstmal so diese in diese NFT-Welt halt auch ein bisschen irgendwie einzusteigen und zu verstehen, was da so wirklich hintersteckt, warum dieser Hype. Also wie macht man das und wie funktioniert das? Und ich glaube, um dann wirklich was verkaufen zu können, muss man, glaube ich, das in allen möglichen Channeln posten. Und es gibt ja so viele Krypto-Gruppen gerade. Und ich glaube, man muss sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Also es ist ja genauso, glaube ich, wie wenn man jetzt ein normales Bild malen würde, analog, und ich jetzt normaler Künstler wäre, dann müsste ich ja auch mit meinem Bild überall hingehen und sagen, hier, guck mal, mein Bild. Und da fehlt dann manchmal auch ein bisschen die Zeit für. Aber ich denke, das werde ich auf jeden Fall noch weiter versuchen. Also wir werden auch noch mehrere Bilder machen oder versuchen, mehr mit den NFTs zu arbeiten.
Also dieses Thema hatten wir ja letztens schon mal, oder da warst du ja Gast im Oktober Clubhouse Talk und hast da ja schon sehr ausführlich berichtet. Also ich finde dieses Thema ja auch total spannend. Ist aber auch irgendwie so ein bisschen so eine crazy Szene, würde ich sagen. Ne? Also streckenweise ist das, also da fragt man sich dann manchmal, ist das Kunst oder ist das Schrott oder was ist das? Ne? Aber ich finde es dennoch total spannend. Also was vor allem ja NFT macht, ist tatsächlich, es bindet dich als Urheber für Ewigkeiten. Das ist ja eigentlich das Spannende an NFT. Aber das ist denn das für Imagely? Also ist das für Imagely nur ein Thema, um zu gucken, gibt es da vielleicht neue Zielgruppen, oder ist das einfach jetzt aus Zufall entstanden? Oder wird das irgendwann vielleicht auch in den Foto-Editor, also in dieses Foto-Editor-SDK mit einfließen, Funktionalitäten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das sind auch mehrere Stellen, bei denen es irgendwie bei uns einfließt. Also wir investieren halt auch in Krypto. Dann gerade bei Nine Elements, da wurden Teile der Dachterrasse auch mithilfe von Ether oder Ethereum finanziert. Wie ganz genau, kann ich gerade nicht sagen. Aber da sind viele von uns, also gerade auch Era oder Sebastian, die sind da irgendwie ganz tief drin auch in dem Thema, und die haben auch schon immer gesagt, ja, guckt euch das mal an irgendwie, ne? Es ist hier, keine Ahnung, heißer Scheiß. Bei mir war das dann irgendwie tatsächlich Zufall halt, ne? Also ich saß dann irgendwann hier auf der Couch und habe dann auch so durch Twitter rumgescrollt und hatte dann halt auch diesen Artikel gesehen. Es war ja Anfang des Jahres, wo Christie's, das Auktionshaus Christie's, das erste Mal ein NFT versteigert hat, ein erstes digitales Werk. Das war ja, glaube ich, so für viele.
Für alle, glaube ich.
Halb mit einzusteigen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach komm, guck dir das mal genauer an. So, das kannst du auch, oder willst du auch. Wenn ich wenigstens 100 Euro damit verdiene, reicht mir das vielleicht auch. Und dann habe ich mich halt mit meinem Freund, wie gesagt, zusammengesetzt, der mir auch in der Cyber Security arbeitet, und dann haben wir da mal so ein bisschen rumgetüftelt, und dann haben wir uns überlegt, Mensch, das passt doch, wir machen dazu mal ein Meetup demnächst, in eins von unseren DXT-Meetups, und ist auf jeden Fall ein Thema, das uns jetzt sehr beschäftigt, und wir müssen uns natürlich gucken, wie wir damit umgehen. Viele Künstler wollen auch gar nicht so viel darüber reden, tatsächlich, weil die auch viel Gegenwind bekommen, weil es ja eigentlich nicht so nicht so ökologisch ist, ne? Weil ja die Erstellung eines NFTs so unglaublich viel Energie verbraucht und diese ganze Krypto oder irgendwie, ja.
Kurz Bogen zurückschlagen, glaube ich. Wir verwenden jetzt gerade ganz viele Agenturnamen, Personennamen und ähnliches. Ich hoffe ja immer darauf, dass wir auch Hörer haben, die von, weiß ich nicht, irgendwo in Vladivostok zu Hause sind, damit jetzt gerade gar nichts anfangen können. Kannst du so ein bisschen was zu Imagely, so ein paar Worte verwenden sozusagen? Ist ja in vielerlei Hinsicht, zumindest auch für unsere Region, außergewöhnliches Unternehmen, tierisch interessantes Produkt, weltweite Beachtung. Ja, vielleicht sagst du einfach da nochmal so ein bisschen was dazu.
Stimmt. Ja, Imagely ist ja eigentlich auch noch immer ein Start-up. Es gibt es seit mehreren Jahren. Wir sind eine Ausgründung von Nine Elements. Und unser Hauptprodukt ist eigentlich der Foto-Editor als SDK. Und es war einfach mal ein Projekt von Nine Elements tatsächlich. Und es ist dann so gut gelaufen und hat so viel Anspruch gefunden, dass dann gesagt wurde, okay, dann machen wir halt ein ganz eigenes Geschäft draus. Deswegen haben wir uns dann halt ausgegründet vor ein paar Jahren. Ich bin jetzt seit ungefähr 3 Jahren dabei. Und wir haben halt Kunden wie Disney, HP, Amazon, also jetzt wirklich sehr, sehr viele. Also ich glaube, wir haben mittlerweile 300 oder 400 Kunden, ich weiß es gar nicht genau. Und das Ganze bauen wir jetzt halt auf. Also das Foto-SDK ist ja eigentlich wirklich nur eine App zur Fotobearbeitung. Und mittlerweile haben wir das ausgebaut in einen Video-Editor-SDK. Wenn es Leuten SDK nicht sagt, das ist ein Software-Development-Kit. Also andere Firmen wie Amazon oder so, die kaufen das halt ein und können das dann halt in ihre Produkte einsetzen. Oder HP, die benutzen das zum Beispiel in ihren Druckern, dass man am Drucker direkt dann eingescannte Bilder oder so weiter bearbeiten kann. Und unser nächster Schritt ist jetzt eigentlich, dass wir versuchen, das noch weiter auszubauen, dass wir jetzt nicht nur Foto- und Videobearbeitung haben, sondern dass wir das nochmal vereinen mit einem Layout-Tool, aber alles in einem. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wir wollen eigentlich InDesign und Photoshop zusammenbringen und besser machen.
Vektor und Pixel in einem und mit den jeweiligen, das ist da tatsächlich sogar ein Feature, das würde ich mir für die klassischen Sachen wünschen. Geil.
Ja,
genau. Erzähl weiter, Entschuldigung.
Also ist schon mal gut, wenn ich das schon mal abholte, das ist schon mal sehr schön.
Ja.
Aber es gibt ja zum Beispiel bei Adobe, gibt's ja, glaube ich, gibt's unglaublich viele Produkte mittlerweile, ne? Also es gibt Photoshop, es gibt, man hat ja total einen Überblick als Designer eigentlich verloren, wie viele es da gibt, wofür die gut sind. Und dann funktionieren die zum Teil noch unterschiedlich. Also bei InDesign, bei Illustrator sind die Shortcuts bei gleichen Tools anders und das ist alles irgendwie so nicht mehr so richtig. Also irgendwie mittlerweile haben die sich so ein bisschen verhaspelt, hat man das Gefühl.
Und das sind Dinosaurier inzwischen.
Genau.
Die entwickeln nicht neu, sondern sie entwickeln eigentlich auf einen 20 Jahre alten Kern und packen immer nur noch ein Feature zu.
Genau.
Und das gibt dann inzwischen irgendwann, gibt das einfach nur noch, aber bin ich total deiner Meinung. Entschuldige, bitte erzähl weiter.
Nee, und dann gibt es ja nochmal so dann wieder Tools wie Canva, die ja so Leute benutzen, die jetzt keine professionellen Designer sind, wo man sich halt Templates von der Stange runterladen kann und die irgendwie bearbeiten kann. Und wenn man die aber bearbeitet, dann geht halt meistens alles kaputt. Also wenn ich den Text ändere, dann passt der Text natürlich nicht mehr ins Layout. Wenn ich mein eigenes Bild da reinpacke, dann passt das nicht mehr, weil es farblich anders ist und so weiter und so fort. Und das, was wir jetzt bauen wollen, ist halt ein Tool für schon auch professionelle Designer, die selbst Templates erstellen können und anderen zur Verfügung stellen können. Oder auch ein ganzes Corporate Design, das man entwickelt hat, kann man dann seinem Kunden übergeben und die können dann das weiter bearbeiten, ohne dass Dinge kaputt gehen, weil wir dann Designkomponenten einsetzen. Das heißt, es gibt einen Text, der sitzt an einer bestimmten Stelle und ist an ein bestimmtes Objekt gebunden. Und wenn ich da eigenen Text einsetze, dann passt sich das aber automatisch an. Also die Schriftgröße passt sich automatisch an, sodass das Design halt immer weiterhin gut aussieht und man es eigentlich nicht kaputt machen kann, wenn man es nicht wirklich krampfhaft versucht. Ja, weil man kennt das ja so zum Beispiel, wenn man ein Corporate Design hat oder entwickelt hat und man gibt das dem Kunden und dann machen die irgendwas damit und dann sieht es danach irgendwie halt nicht mehr so aus, wie man es eigentlich geplant hat. Oder man muss Vorlagen in PowerPoint oder Keynote nachbauen, um denen das zu geben, damit die arbeiten können.
Sobald die selbst pflegen können, wird das eine Kirmesbudenseite nach 2 Monaten, das ist meistens so.
Ja, genau. Das stimmt. Und das wollen wir halt verhindern, das wollen wir halt alles mit diesem einem Tool abfangen, in dem der Designer halt arbeiten kann und das vernünftig übergeben kann und der Kunde das dann daraus auch wieder nehmen kann und daraus ganz einfach selbst weiterverarbeiten kann.
Er lebt ja so ein bisschen eigentlich den Startup-Traum dann so im Grunde, sage ich mal, so ein relativ gut erklärbares, einfaches, in Anführungsstrichen, Produkt sozusagen, das man aber eben sofort versteht. Man versteht den Mehrwert. Habt ja mega Referenzen damit, Disney, HP, Shopify, Reuters und Co. Wie fühlt sich denn das dann in so einem Umfeld Bochum an, sage ich mal? Also ihr müsstet ja gehätschelt und gepampert werden von Stadt, Land und allem. Weil ich meine, das ist doch genau das, was eigentlich hier irgendwie immer gesucht wird und
eigentlich nicht
sage ich mal, so das ja, Silicon Bochum dann quasi so ein bisschen, wo wir in Deutschland ja sonst eigentlich das nur in Hamburg und in Berlin verorten oder so.
Ja, das Ruhr-Valley.
Habt ihr da irgendwas von sozusagen, also bemüht man sich schon auch um euch irgendwie oder?
Also bei Nine Elements ist es ja schon so, wir bei Imagely, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich, also klar sind wir ja auch gut und stark vernetzt, aber ansonsten, was halt Kunden angeht, sind wir halt total international und das ist gar nicht so wirklich an Bochum gebunden. Trotzdem wollen wir hier auch eigentlich nicht weg Und jetzt gerade seit dem ganzen Jahr mit Corona und so haben wir unsere Arbeitsweise ja auch ein bisschen geändert und haben gesagt, so, wir sind jetzt irgendwie, also wir setzen den Fokus auf Flexible Work oder Remote First, wie auch immer man es nennen möchte. Mhm. Das heißt, auch wenn Corona vorbei ist, muss jetzt keiner mehr ins Büro kommen. Jeder kann arbeiten, wo und wie er möchte. Und wir stellen halt auch jetzt mittlerweile Leute aus der ganzen Welt ein. Also wir haben jetzt jemanden aus Kanada, aus der Ukraine. Und das funktioniert echt alles super gut. Mhm. Und ja, wie soll ich sagen? Aber trotzdem sagen wir für uns, so, wir möchten schon so, unser Headquarter soll halt irgendwie in Bochum sein. Das soll auch hier bleiben. Wir könnten uns schon vorstellen, dass wir vielleicht nochmal so Zweigstellen irgendwo aufmachen. Wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wir auf einmal 5 Leute haben, die in der Ukraine arbeiten oder in Kanada, warum nicht da noch ein kleines Büro aufmachen? Mhm. Aber ansonsten, also sind wir oder bin ich auch der Meinung, irgendwie, dass das gerade super cool für diese Region ist, ne? Also alle voll nach
total.
Weiß ich nicht, also das sehe ich gar nicht so. Und ich finde immer, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Bochum und das Ruhrgebiet ist so ein bisschen wie Berlin früher. Weil hier passiert gerade total viel. So, ich finde auch hier ganz gut, dass sich die Szene eigentlich so untereinander ganz gut vernetzt, also auch so unter den Städten, ne? Also wie jetzt Bochum, Dortmund, Essen, da passiert ja unglaublich viel. Irgendwie die ganze, das mit der Design-Metropole Ruhr, die bringen ja auch viele Leute zusammen. Also ich bin auf jeden Fall voll für diese Region. Ich finde, hier hat man echt noch das Gefühl, man kann was verändern, man kann was Neues machen und ist nicht so sehr einer von vielen irgendwie.
Aber Vanessa, das ist total geil, dass du sprichst uns aus der Seele, ehrlich. Das ist total geil. Ich würde mich nochmal interessieren, also du bist ja Artdirektor bei ImageLeben. Mhm. Was ist denn da genau deine Rolle? Also erzähl doch mal über deine Rolle. Also was ist dein Aufgabenfeld bei ImageLeben?
Also es hat, also ganz am Anfang, als ich da angefangen habe, wusste ich eigentlich überhaupt noch gar nicht so, was wirklich so passiert. Es wurde mir halt so ein bisschen von dieser ganzen Vision, also von diesem Tool, Bold X heißt das ja, das wir jetzt bauen, also dieses Grafik-Layout-Programm, von dem ich gerade erzählt habe, da gab es halt nur so eine Idee von. Ich dachte so, okay, und es hieß halt auch so ein bisschen, ja, eigentlich wollen wir ein Tool bauen, dass Designern vielleicht die Arbeit abnimmt und manche werden vielleicht auch Angst davor haben, weil man Angst haben könnte, dass man vielleicht Arbeit verliert, dadurch, dass das halt ein Tool vielleicht irgendwann macht. Aber dann habe ich erstmal geschaut, so was auf mich zukommt. Ich habe dann, glaube ich, am Anfang angefangen, wirklich mich erstmal um Fotofilter tatsächlich zu kümmern. Und dann haben wir wirklich von vorne angefangen, halt ein Konzept für dieses Tool zu entwickeln, also wirklich aufbauend auf den Sachen, die wir durch den Fotoeditor gelernt hatten, was da ja alles super funktioniert. Und dann hat man sich wirklich so wirklich ans Reißbrett gesetzt und überlegt, wie kann diese App funktionieren? Und am Anfang war wirklich die Idee, dass wir es nur als Mobile-App erstmal machen für Social Media. Mittlerweile haben wir das Ganze, hat sich das wiederum weiterentwickelt, auch ein bisschen durch Corona, und gesagt, wir machen da halt ein Desktop-Tool raus. Aber also man entwickelt wirklich was komplett Neues von Anfang an und ein Tool für Designer. Also das war für mich so ein bisschen ein cooler Schritt, weil vorher war ich normaler Designer und auch nur Printdesigner und jetzt bin ich in einer total digitalen Firma und entwickle das Tool für Designer. Ne? Also es hat sich wirklich...
Ja, du hast dich auf die andere Seite gestellt.
Total gedreht, ja. Und deswegen finde ich das echt mega spannend und deswegen... Ja, müssen wir natürlich gucken, also was sind halt Design-Trends, wie kriegen wir die halt auch in unser Tool, wenn wir halt auch Templates mit anbieten wollen, die halt nicht aussehen wie bei Canva oder wie von der Stange. Also wie können wir uns da abheben? Dann haben wir jetzt mittlerweile auch ein relativ großes UI- und UX-Team, die witzigerweise, auch nochmal zurück zu dem Thema von vorhin, alle in Potsdam studieren, weil es nur da eine Uni gibt, die UI- und UX-Design anbietet als Studiengang. Genau, und ansonsten kümmere ich mich halt ganz viel auch so um Corporate Design Sachen, ne? Also wenn jetzt für unser Tool das Logo entwickeln, ImageLeben gibt es ja jetzt halt auch als Dachmarke für all unsere Produkte, die wir jetzt auch gelauncht haben vor ein paar Monaten.
Habe ich gesehen. Also das ist ja ganz, ganz frisch, das Design.
Genau, da war ich für die Logoentwicklung verantwortlich, für das neue Design, und da haben wir dann halt auch im Team zusammengearbeitet mit ganz vielen, weil es ja da auch ging, Texte zu entwickeln, neue. Ja, und das ist aber alles auch noch so ein bisschen Work in Progress, würde ich sagen, beziehungsweise im Corporate Design entwickelt sich ja auch immer weiter. Ne?
Du hast das gerade schon angesprochen, Thema Automatisierung sozusagen, ist ja auch bei euch ein Thema eben. Mhm. Ja, habe ich neulich in der Zeit gerade so einen schönen Artikel auch gelesen, da wurde dann das tolle Picasso-Zitat dann auch nochmal bemüht, Computer sind dumm, denn sie können keine Fragen stellen. Gerade bei einem Clubhouse-Umfeld höre ich immer wieder die Diskussionen, Debatten natürlich, die große Frage, irgendwann übernehmen vielleicht Computer dann auch die Arbeit der Kreativen. Wie stehst du zu dem Thema sozusagen grundsätzlich? Ist das eine Vision, die du siehst sozusagen, dass Computer da künftig auch in dem Bereich also nicht nur abarbeiten, sondern tatsächlich selbst schöpferisch tätig werden?
Ja, in gewisser Weise schon. Also ich kann mir vorstellen, dass man, also wenn man nochmal das Beispiel Corporate Design nimmt, dass man sich ein cooles Corporate Design System überlegt, zum Beispiel ein Logo, das aus mehreren oder da sagen wir mal drei Bestandteilen besteht und man gibt das dann wiederum seiner KI oder seinem Algorithmus und der entwickelt daraus zum Beispiel ganz, ganz unendlich viele verschiedene Logo-Varianten und man erkennt aber immer wieder, dass es ein dasselbe Logo ist. Das könnte man natürlich wahrscheinlich auch per Hand irgendwie machen in verschiedenen Variationen oder Permutationen, aber warum sowas dann halt nicht dem Computer geben und vielleicht kommen dabei noch viel mehr Dinge raus, die man selber vielleicht sich gar nicht ausgedacht hätte. Und so hätte man zum Beispiel ein flexibles Erscheinungsbild, das dann immer ein bisschen neuer oder frischer aussieht und sich vielleicht auch weiterentwickelt. Also bei sowas könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen.
Ja, ich glaube, die Werkbank erweitern, ne? Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Es gibt ja so diese leidigen Themen, freistellen oder retuschieren, ne? Das sind ja, muss man machen, ne? Also, aber es sind jetzt nicht die tollsten Jobs, ne? Also, es gab jetzt lange, lange Zeit die Phase, ich kenne das gerade, wenn du im Fotobereich ist es ja ganz extrem, die Fotografen, die jetzt, weiß ich, Kataloge shooten oder sowas, ne? Die produzieren ja unfassbar viele Bilder, so, und da sollen jetzt davon irgendwie 800 freigestellt werden, ja, das macht ja keiner mehr hier, das wird dann in Indien gemacht, ne? Also, wo es dann, ja, ist halt so, und, also solche Sachen automatisieren, ich meine, das passiert ja jetzt schon. Wenn wir uns jetzt so aktuelle Apps, gerade also hier die Smartphone-Apps, da passiert ja unfassbar viel. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie heißen die nochmal, ImageFox oder sowas? Die machen das ja schon, dass du einfach nur mit dem Daumen wischt, ne? Und dann zack, also findet der automatisch die richtigen Stellen. Ey, das ist ein Traum eigentlich für einen Designer, weil das so Jobs sind, da hast du eigentlich gar nicht so einen Bock drauf, dich da lange mit zu beschäftigen.
Genau, und sowas ist dann in unserem Tool halt auch mit drin. Ne? Also wir überlegen, oder unser Gedanke ist halt schon, dass man durch so automatisierte Sachen dem Designer solche alltäglichen Arbeiten eigentlich abnehmen kann, damit man wiederum eigentlich viel mehr Zeit hat, sich auf coole Konzepte zu konzentrieren und Sachen, auf die man eigentlich mehr Lust hat, ne? Also die eigentlich wirkliche Designarbeit.
Ja, finde ich eigentlich auch. Ich glaube auch, dass das Kreativsein, egal in welcher Form, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig sein, das einem wegzunehmen. Also selbst wenn es der Computer versuchen würde oder wenn es ein Algorithmus oder eine KI versuchen würde, würde der Verstand wahrscheinlich sofort dagegen arbeiten, der menschliche. Also ist spannend, aber das ist ein Thema, das muss man eigentlich so nach so zwei Gläsern Rotwein fängt man an, oder sowas zu philosophieren.
Ich bemühe das ja mal gerne. Ich habe ja vor die Tage auch gelesen, dass jetzt gerade der berühmte Watson von IBM halt dahingehend gefüttert wird, dass er eben quasi in Diskussionen bestehen soll. Das heißt, dass er argumentieren soll und das zielt ja dann im Prinzip schon auch auf dieses Picasso-Zitat, finde ich halt schon ganz spannend. Und müsste man sich wahrscheinlich darüber ausführen, wo kommt jetzt Kreation her oder was macht Kreation im Kern aus? Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Theorien. Und ja, wenn es jetzt so wie es jetzt gerade von Vanessa beschrieben wurde, sagt man ein Stück weit eben auch in die Kombination geht und sagen, ja, ich kombiniere Dinge, die das normale Hirn nicht miteinander kombinieren würde, ist das ja erstmal etwas, wo ich sagen würde, das kriegt ein Computer potenziell auch hin. Vielleicht nicht immer ganz erfolgreich, aber das ist ja in der Kreation auch viel anders.
Ja, aber der Computer, der braucht ja immer trotzdem so ein bisschen Input dann halt. Ne? Also ich würde sagen, so ein Computer, der kann irgendwie so diese ganzen technischen Prozesse ersetzen, aber ein Computer kann ja nicht kreativ denken. So. Und nee, das muss halt der Computer machen. Ja, noch nicht.
Ja, noch ein, ja. 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 Naja, das Schwierige ist ja, da sind wir ja bei dem ganzen Thema KI, ne? Also das heißt, also selbstlernende Systeme, die ja im Moment, also im Gegensatz zu Menschen, noch wirklich blöd sind, aber ich sag mal, das Grundprinzip ist ja exakt dasselbe und ich kann mir schon vorstellen, ich glaube, es gibt sogar in Japan eine Agentur, die tatsächlich eine KI entwickelt hat, eben kreativ zu sein. Ich habe das mal irgendwo in irgendeiner Kultursendung gesehen. Was daran spannend ist, aber am Ende braucht es trotzdem immer noch den echten Kreativen. Das ist das, was du ja gerade schon sagtest. Die Spannung eigentlich, dass so eine KI genutzt werden kann, sagen wir mal, an Kombinationen zu denken, an die das menschliche Gehirn niemals denken würde, weil es so nicht tickt. Weißt du? Das würde ich total spannend finden. Und dann zu überlegen, okay, das bringt mich ja wieder auf einen neuen Gedanken. Das ist ja das Schöne an Kreativität. Also ich glaube schon, dass wir noch sehr, sehr lange Zeit da nicht ersetzbar sind. Aber gut, vielleicht ist das auch zu optimistisch.
Ja, und die Frage ist ja immer, was dann halt danach kommt, ne? Also wenn man jetzt automatisierte Prozesse entwickelt und KIs, die an solche Sachen abnehmen und man die halt dann dafür einsetzt, wofür sie entwickelt wurden, aber was passiert, wenn man sie dann wiederum für Dinge einsetzt, für die sie eigentlich nicht entwickelt wurden? Was kommt dann zufallsmäßig dabei raus? Was wäre ja auch
richtig zu wissen. Ja. Aber da haben wir glücklicherweise dann immer noch die Macht drüber. Es sei denn, die unterhalten sich selbst miteinander und das sind wieder so Selbstläufer. Ne? Das ist ja das Horrorszenario des Menschen und die Angst des Menschen genau vor so etwas. Ja, wir bleiben gespannt. Das muss man schon sagen. Ich will noch mal eins sagen. Ich habe mir gerade mal deinen Insta-Feed angeguckt. Ne? Also ich finde schon, man merkt so ein bisschen deinen Einfluss, dass seit wann du bei Imagely arbeitest. Das ist ganz lustig. Weil hast das selbst auch mal gemacht?
Was gemacht?
Dein eigenen Insta-Feed einmal runtergescrollt und wieder hochgescrollt. Und
dann
wie digital deine Arbeit beeinflusst. Weißt du, was ich meine? Ja, Wahnsinn, das ist ganz, ganz krass bei dir, fand ich.
Ja, das stimmt. Das ist, habe ich auch festgestellt. Erschreckend würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde es tatsächlich auch interessant. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, ne? Also wobei ich trotzdem irgendwie diese normalen, diese analogen und Printsachen halt auch immer noch total super finde und ich auch zu Menschen gehöre, die abends Bücher lesen und kein Kindle.
Finde ich auch. Ich finde, die Haptik kannst du dich nichts anderes ersetzen. Das ist ganz einfach so. Nein, also ich wollte damit auch gar nicht unbedingt sagen, dass das sind ja durchaus auch Poster, die du hier machst, ne? Aber ich sag mal, das Digitale, dieses Pixelige und ne, diese typischen Formen und Elemente, die man ja eigentlich eher dem Digitalen zuordnet, die haben neben größeren Einfluss in deine Arbeit, in deine persönliche. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, das hat schon auch so ein bisschen was mit dem digitalen Beeinflussung zu tun.
Ja, kann total, ich mir jetzt was vorstellen. Total. Also das Umfeld ist ja einfach auch total anders, in dem ich jetzt arbeite. Ne? Also der Kontakt mit so vielen Entwicklern, die ja auch irgendwie nochmal aus einer ganz anderen Welt kommen und mit denen man redet und man versucht, die zu verstehen, die versuchen uns zu verstehen. Das ist ja sowieso. Ach, die Welt, das
da könnte man einen extra Podcast draus machen.
Ja. Und die IT-Menschen bei uns, die sind ja eigentlich auch schon sehr designgetrieben, ne? Also weil wir alle für das gleiche Produkt arbeiten und trotzdem versuchen wir dann da auch irgendwie die Brücke einmal bei uns im Team zu bauen und das halt irgendwie auch nach außen zu tragen. Aber ich finde, glaube ich, bei digitaler Arbeit so interessant, dass man halt noch nicht weiß, wie sich das halt alles weiterentwickelt, ne? Das ist keiner.
Das finde ich auch total spannend.
Es gibt immer was Neues irgendwie, neue Techniken, neue Effekte, neue Codes, neue generative Sachen, was auch immer. Und das ist im Printdesign finde ich ja halt nicht so. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, das, was es da gibt und die Techniken und die Drucksachen, die es gibt, die gibt es halt schon seit 30 Jahren gefühlt irgendwie. Und in der digitalen Welt gibt es jedes Jahr was Neues oder jeden Monat.
Das war auch ein bisschen mit der Geldverteilung vielleicht zu tun, könnte ich mir vorstellen. Also, ich sage, hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Geldverteilung zu tun, sozusagen so im klassischen Bereich. Jetzt gerade, wenn man das produzierende Gewerbe nimmt, ist ja fast nur noch Leben in der Nische möglich heute. Entweder mache ich Masse als Online-Druckerei oder so. Oder ich muss mich halt sehr stark fokussieren im Grunde. Und das geht vielleicht so ein bisschen auch zu Lasten Flexibilität dann so.
Ja, aber ich glaube, also ich sag mal so, wir haben lange für einen Tapetenhersteller gearbeitet. Das ist ja auch ein ganz, ganz traditionelles Thema. Ich meine, gut, sind total out hier in Deutschland, kann man nun mal nicht ändern. Aber da ist es auch eigentlich so, Ich glaube, irgendwann, wenn wir mit den Display-Medien so weit sind, dass es faltbar ist, dass es dünn ist, so dünn wie Papier ist, dann wird sich das ganze Thema nochmal richtig drehen. Glaub mir mal. Und dann wird es, glaube ich, richtig spannend. Also wenn diese Medien zusammenwachsen. Verstehst du? Wir sind ja, im Moment glotzen wir noch auf Displays, auf Monitore, also wer weiß, wie sich das alles weiterentwickelt. Ne? Und wo dann, also wenn ich mir überlege, was das iPhone an Medien geklaut hat, ne, also übernommen hat, ne, oder an Dingen übernommen hat, die vorher eigentlich getrennt waren, ne, und ich glaube, da gibt's irgendwann nochmal so einen Trend, wo zum Beispiel Papier auf einmal gleichzeitig auch das Display ist oder andersrum oder so. Also das finde ich ja eigentlich auch total spannend, diese ganze Entwicklung.
Ich mag immer noch nicht, soll ich noch ein bisschen warten, meinst du?
Ach, ja. Naja, ja. Also, wenn es danach geht, wartest du ewig.
Aber die Ideen, die gibt es ja schon vor lange, ne? Mit diesem digitalen Papier. Ja, gab es nicht letztes Absolut, Jahr, ja. Gab es doch dieses erste, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war, die ein Handy rausgebracht hat, das faltbar war, das Display, und das dann immer kaputt gegangen ist.
Das ist das Samsung war das, das erste Fold. Also man muss dazu sagen, das Patent hat Apple ja auch schon ganz lange angemeldet. Aber sagen wir mal so, ich stelle mir das wirklich so vor, wie bei Harry Potter. Verstehst du? Also du liest die Zeitung, da sind Bewegtbilder drin. Ja. Also das, so weit sind wir ja noch lange nicht. Ja. Ne? Also das heißt, also alles, aber es wird kommen. Das ist so sicher wie noch was. Und ich glaube, es werden auch nochmal ganz andere Interfaces geben, die wir uns jetzt im Moment uns auch gar nicht vorstellen können. Ne? Also dass man Brille, das ist ja schon bekannt, hat Google ja schon lange mit dran rumgearbeitet. Oder Sprachsteuerung, Gestensteuerung. Es gibt noch so viele Interface-Varianten, die sich dann irgendwann ja mal in irgendeinem Bereich durchsetzt. Alexa zum Beispiel. Alexa hat sich ja still und heimlich zu einem Massenprodukt entwickelt. Das ist ein rein sprachgesteuertes Nutzerinterface. Ne? Also ja, ich finde diese Branche total geil.
Ja, ist auch. Entschuldigung. Sprachsteuerung habe ich gerade gedacht, irgendwie, es könnte ja auch irgendwann sitzt du halt an deinem Computer und sagst irgendwie so, ich möchte ein Plakat entwickeln für Frauen in dem und dem Alter zu dem und dem Produkt und keine Ahnung, und dann schlägt dir dein Computer automatisch irgendwie direkt ein Layout vor, das du halt nur vorher reingesprochen hast.
Ja, genau. Also so kann ich mir das eigentlich auch vorstellen. Ja, absolut. Ja, Vanessa, wir sind schon durch eigentlich mit der Zeit. Also das habe ich vielleicht vorhin vergessen zu erwähnen. Wir haben normalerweise so eine 30-Minuten-Regelung, also so eine Autofahrt-Regelung. Und wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, wir haben 42 Minuten um. Also wir sind wirklich, wirklich, wirklich gut in der Zeit. Ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen oder wir könnten noch stundenlang mit dir quatschen.
Ja, alles gut.
Auf jeden Fall, es war wirklich ganz, 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 ganz toll, mit dir zu sprechen. Es war ein wunderbarer Austausch.
Ja, sehr gerne.
Und ich glaube, wir haben so viele Themen angerissen, die man eigentlich in separaten Podcasts, glaube ich, nochmal wirklich auseinandernehmen kann. Also wo wir wirklich ein eigenes Thema draus machen können, ein eigenes Thema vertiefend draus machen können. Vielleicht nehmen wir uns das einfach nochmal vor. Also wirklich, es war mir wirklich ein Fest.
Ja, vielen Dank.
Ja, auch. Tschüss.